HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Wir wollen unsere Heimat behalten, unsere Identität behalten und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein.
Wer heute in Deutschland seinen Sorgen Luft macht und dabei ruft, wir sind das Volk, der muss auch hinnehmen, dass andere Leute mit anderen Ansichten diesen stolzen Satz genauso beanspruchen.
Die Einwohner von Katalonien haben das Recht gewonnen, in einem unabhängigen Staat zu leben, in einer Republik.
Spanien behandelt uns schlecht und verstößt uns. Ich gehöre nicht zu diesem Land.
Die Entscheidung der britischen Bürger vom 23. Juni gibt uns die einmalige Gelegenheit, unsere Zukunft neu zu gestalten. Ein stärkeres, faireres Land zu errichten.
Ich wünsche mir ein stolzes und selbstbewusstes Deutschland, das den Deutschen ihre Identität und einen gesunden Patriotismus zurückgibt.
Wir Deutschen sollten uns niemals vorgaukeln lassen. Eine glückliche Zukunft könnte je im nationalen Alleingang liegen.
Denen, die heute meinen, lieber zurück hinter die vertrauten Butzenscheiben der Nation, denen sage ich, das ist zu einfach. Und das ist der falsche Weg.
Schon die Hymne einer Nation verrät, wo ihr Nationalgefühl wurzelt und welche Blüten es treiben kann. Ob es von Freude oder Schmerz geprägt ist, ob es in sich ruht oder brodelt, ob es nach Einheit strebt oder nach Trennung. Manche besingen den Tag des Ruhms, der irgendwann kommen soll, andere wollen, dass Gott die Königin schütze und in Deutschland beschwören wir Einigkeit und Recht und Freiheit. Gestern haben die Katalanen abgestimmt, ob sie werden wollen, was sie nicht sind, unabhängig von Spanien. Und auch der morgige Tag der deutschen Einheit wurde schon gefeiert, als es diese Einheit ja noch gar nicht gab. Jede Nation hat ihren eigenen Traum oder ihr eigenes Trauma. Selbst diejenigen, die dem Nationalen gleichgültig oder skeptisch gegenüberstehen, kommen an ihrer Nation doch nicht vorbei. Denn noch steht kein anderes Konstrukt bereit, um an die Stelle des Nationalstaats zu treten. Warum das so ist, woher der Wunsch nach nationaler Identität kommt, das schauen wir uns genauer an und wir suchen Antworten auf die Frage, wie tragfähig für zukünftiges Zusammenleben diese Hinwendung zum Nationalen sein kann. Und wir beginnen aus aktuellem Anlass mit dem Blick auf Katalonien. Der Grund dafür, dass die Katalanen nach Unabhängigkeit streben, liegt ja in einer Kränkung, die schon Jahrhunderte alt ist. Die katalanische Hymne besingt das.
Katalonien wird als Sieger wieder reich und mächtig sein. Weg mit diesen Leuten, die so stolz und arrogant.
In der katalanischen Hymne ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Der Wunsch, frei vom spanischen Staat zu sein. Die Hymne besingt also das, was nicht ist, sondern noch werden soll. So wie der Nationalfeiertag Kataloniens, der 11. September, nicht an einen Sieg, sondern an eine Niederlage erinnert. Eine entscheidende Niederlage im spanischen Erbfolgekrieg Anfang des 18. Jahrhunderts. Zwei Königshäuser, die französischen Bourbonen und die österreichischen Habsburger, kämpften damals um den spanischen Thron, dessen letzter Inhaber kinderlos gestorben war. Die Katalanen setzten auf den habsburgischen Prätendenten und zogen den kürzeren. Am 11. September 1714 ergab sich die belagerte Stadt Barcelona den Truppen des Bourbonen Philipp von Anjou. Der bestieg als Philipp V. den spanischen Thron, auf dem heute sein Nachfahre Felipe VI. Sitzt, und er begann von Madrid aus nach französischem Vorbild einen Zentralstaat zu errichten. Tiefer hätte der siegreiche spanische König die unterlegenen Katalanen nicht verletzen können. Denn jahrhundertelang hatte Katalonien, das als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des spanischen Königreiches galt, auf seine Eigenständigkeit gepocht. Hatten die Katalanen sich immer wieder dagegen gewehrt, vom Rest des Reiches vereinnahmt zu werden. Zunehmend erfolglos und doch immer wieder aufs Neue.
Schwingt die Sense, schwingt die Sense. Verteidiger des Landes, schwingt die Sense.
Katalanische Bauern schwangen im 17. Jahrhundert die Sense gegen den damaligen spanischen König. Und auf diesen Aufstand bezieht sich der Text der katalanischen Hymne. Komponiert wurde sie Ende des 19. Jahrhunderts, als sich der Gegensatz zwischen den Katalanen einerseits und den Kastiliern im spanischen Kernland andererseits zunehmend verschärfte. Die Kastilier gaben politisch den Ton an, aber die Katalanen mochten nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Zu gegensätzlich waren Mentalität und Sozialstruktur. In Katalonien ein aufstrebendes, geschäftstüchtiges Bürgertum, im übrigen Spanien die althergebrachte Agrargesellschaft. Der französische Historiker Pierre Villard formulierte es so:
Der Kastilier sieht im Katalane nur Verschlossenheit, Habgier und Mangel an Würde. Der Katalane im Kastilier nur Faulheit und Stolz. Ein zweifacher Minderwertigkeitskomplex, politischer Art beim Katalanen, wirtschaftlicher Art beim Kastilier, erzeugt schließlich ein unüberwindliches Misstrauen.
1931 aber, als in Madrid die Republik ausgerufen wurde und der König ins Exil ging, fanden spanische Republikaner und katalanische Nationalisten als Verbündete zueinander in ihrer gemeinsamen Gegnerschaft zur spanischen Monarchie. Die Katalanen unterstützten die Republik und die Republikaner gewährten ihnen im Gegenzug ihr erstes Autonomiestatut. Das allerdings wurde zum roten Tuch für die rechtsgerichteten Gegner der Republik. Wenige Jahre später begann der spanische Bürgerkrieg und nach dem Sieg von General Franco schlug das Pendel wieder in die andere Richtung. Der Diktator Franco regierte zentralistisch und er unterdrückte die katalanische Autonomie auf eine Weise, die der Historiker Josep Fontana später so beschrieb.
Während des Franquismus durften keine Bücher in katalanischer Sprache erscheinen. Und niemals sah man katalanische Zeitungen oder Zeitschriften, das war verboten. Es gab auch kein Radio auf Katalanisch. Und sogar in privaten Briefwechseln war es verboten, Katalanisch zu schreiben.
Erst nach Francos Tod, als wieder demokratische Verhältnisse in Spanien einzogen, wurde auch die katalanische Autonomie zu neuem Leben erweckt. 1979 trat das zweite Autonomiestatut für Katalonien in Kraft, dem dann 2006 das dritte und heute noch weitgehend gültige folgte. Und doch ist der Traum von noch mehr Autonomie, nämlich von einer völligen staatlichen Unabhängigkeit Kataloniens, bei weitem nicht ausgeträumt.
Die Zeit ist da, ihr Schnitter. Die Zeit, bereit zu sein und für den nächsten Monat Juni schon die Werkzeuge zu wetzen.
Oliver Glab über die Sehnsucht der Katalanen nach ihrer eigenen unabhängigen Nation. Unabhängig sein, eine ganze Gemeinschaft, die unabhängig sein will, also eine Gruppe, der das Zusammengehörigkeitsgefühl extrem wichtig ist, will unabhängig sein von einer übergeordneten Gruppe, der man sich möglicherweise irgendwann in der Geschichte unterordnen musste. Professor Herfried Münkler ist Politikwissenschaftler an der Humboldt-Uni in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was macht denn dieses spezielle Zusammengehörigkeitsgefühl aus, das man mit nationaler Identität bezeichnen kann?
Ja, im weiteren Sinne vermittelt das eine Vorstellung von Geborgenheit, die ja auch dann häufig in den Bildern der Familie beschrieben wird, von den Landeskindern bis zum Landesvater. Und das ist ein wesentliches Element der Nation im Unterschied zu dem der Staatlichkeit, die eher die Instrumentalität des Administrativen beschreibt, hat die Vorstellung der Nation etwas Anheimelndes, etwas auch Solidarität Versprechendes, beziehungsweise gewissermaßen den Anspruch, den ich gegenüber meinen Compatriots, also den anderen, die meiner Nation zugehören, geltend machen kann. Insofern ist Nation ein wesentliches Element, das aber nicht über Bürokratie und Verwaltung, sondern über Erzählungen, Symbole, Lieder funktioniert.
Also etwas Anheimelndes, wo man sich wohlfühlt. Das ist im Fall von Katalonien ja nicht gelungen, dass die Spanier den Katalanen auch dieses Gefühl geben konnten, da wirklich heimisch zu sein, offenbar.
Ja, teilweise spielen also die Erinnerungen an frühere Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen eine Rolle. Das hat Herr Klapp ja in seinem Bericht beschrieben. Und diese Erinnerungen werden dann mit Bedeutsamkeit aufgefüllt und die Vorstellung, man möchte sich abspalten, nicht mehr dazugehören, teilweise, weil man die Vorstellung hat, dann gehe es einem besser, weil man dann nicht die armen Brüder von da drüben finanzieren müsste. Das spielt bei den Katalanen offenbar eine Rolle. Wir haben das beobachtet in den jugoslawischen Zerfallskriegen. sich Slowenen und Kroaten als Erste verabschiedet haben. Also auch solche Gesichtspunkte spielen eine Rolle. Man möchte nicht dann mit den anderen zusammen sein, in dem einer Gemeinschaft, in die man sich eher hineingezwungen gesehen hat durch ein Modell von Staat, der aber gewissermaßen nicht durch eine gemeinsame Nation unterbaut worden ist.
Und man möchte auf keinen Fall mehr einzahlen, als man rauszieht aus dieser Gemeinschaft.
Und das ist ein zentraler Punkt. Es gibt also sozusagen auch etwas wie Abspaltung aus Egoismus. Also sozusagen der kleine Egoismus richtet sich dann gegen das große Ego der übergeordneten Nation, für die man nicht permanent die Spendierhosen anhaben will. Ein Problem, das man ja in Deutschland auch ganz gut beobachten kann, nicht? Die Leute im Westen, die der weiteren Zahlung des Solidaritätsbeitrags doch allmählich überflüssig sind und die im Osten, die darauf bestehen, die im Westen hätten aber nicht genug an Anerkennung und an Leistungen für sie getan. Also die Probleme, die auch in gewisser Hinsicht bei der vergangenen Wahl eine Rolle gespielt haben.
Wofür brauchen wir denn dieses Nationalgefühl eigentlich?
Naja, das Nationalgefühl kann ganz anders Zusammengehörigkeit mobilisieren, die Empfindung von Zusammengehörigkeit, auch Opferbereitschaft.
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, ne, dass man sich auch opfern möchte, dann, also dass die Oberen wollen, dass man sich als Volk opfert für diese Gemeinschaft.
Weil die Einzelnen, nicht, die also dann in die Pflicht genommen werden für ihre Nation, mit ihrer Gesundheit, mit Leib und Leben einzustehen. Ein ganz zentraler Gedanke, der gewissermaßen die Kehrseite des Solidaritätsversprechens darstellt. Gegenüber dieser Vorstellung von Nation ist der Staat halt eine kalte Maschine. Man kann das, glaube ich, ganz gut sehen. Europa funktioniert administrativ ja nur sehr überschaubar. Und in dem Maße, in dem den Europäern gewissermaßen die Zusammengehörigkeitserzählung abhanden gekommen ist, ist auch relativ schnell die Europäische Union in die Krise geraten. Also die Vorstellung von Nation macht Regieren leichter. Die Vorstellung konkurrierender Nationen macht Regieren schwerer, gelegentlich fast unmöglich, wie Herr Rajoy im Augenblick erfahren muss.
Wie würden Sie das definieren? Wie ist Europa dieses Zusammengehörigkeitsgefühl abhanden gekommen?
Na, die Europäer haben ja nach 1945 oder sagen wir in den 50er Jahren so eine Vorstellung entwickelt, wir wollen aber nicht mehr diese furchtbaren Kriege gegeneinander führen. Und im Zentrum dieser Vorstellung stand die deutsch-französische Aussöhnung als Überwindung dieses Mechanismus. Also wir wollen Deutsche bleiben, auch wenn viele das nicht damals wollten, und wir wollen Franzosen bleiben. Aber gewissermaßen überwölbend über allem steht Europa. Das war ein sozusagen analoges Modell zur Entwicklung der Vorstellung im 18. und 19. Jahrhundert einer deutschen Zusammengehörigkeit, wo es vorher halt Referenz an Frankfurt, Hessen und Bayern und Württemberger und alles Mögliche gab. Und gewissermaßen das Deutsche dann von einer Schicht von Intellektuellen erfunden worden ist, als das, was alle überwölbt und zusammengehören lässt.
Ist das Problem, das wir oft mit dem Fremden haben, auch ein Problem mit einer anderen Auffassung von Nation?
Ja, also es gibt sozusagen den inklusive Nationsvorstellung, also die Vorstellung der Zusammengehörigkeit, und es gibt die exklusive. Und die exklusive tritt ab und zu mal in den Vordergrund, also die exkludiert und sagt, das sind aber die anderen, nicht? Und manchmal bekommt man eine sehr viel stärkere Vorstellung von Identität, wenn man sie am Gegenbild der Alterität, also des anderen, misst. Und naja, das kann religiös sein, das kann in der Hautfarbe sein, das kann in der Sprache sein. Also kulturelle Versatzstücke werden dann häufig in Anspruch und Dienst genommen, um eine Vorstellung darüber zu verbreiten, was die Zusammengehörigkeit zwischen mir und einem ganz anderen, der wo ganz anders lebt, ganz andere Gepflogenheiten hat, mit mir überhaupt nicht verwandt ist, aber sozusagen die Erzählung der Nation bringt uns miteinander in Kontakt. Das kann viele Vorzüge haben. Das hat aber gelegentlich dann, wenn darunter gewissermaßen alle möglichen ausgegrenzt werden, auch große Nachteile.
Wir wollen ja auch ein bisschen der Frage nachgehen, wie zeitgemäß dieses nationale Gefühl noch ist, wenn ein bestimmter Wertekanon dem Nationalgefühl zugrunde liegt. Wie leicht lässt er sich vielleicht dann auch verändern, für die Zukunft fit machen? Jetzt ist Herr Münkler nicht mehr da, aber vielen
Doch,
Dank.
Er ist noch da.
Ach, Sie sind noch da.
Ich war nur irritiert, weil ich Ihre Frage zweimal gehört habe.
Das hat mich jetzt auch sehr irritiert, aber jetzt kennen Sie sie auch.
Ich würde schon sagen, natürlich stehen diese Verbände in ihrer Zusammengehörigkeit auch unter Druck. Also es ist heute nicht besonders sinnvoll zu sagen, die Frankfurter scheiden als Frankfurter aus der Bundesrepublik aus, weil es ihnen gut geht und sie mehr Geld verdienen als die Umliegenden in der Wetterau und andernorts. Und für die Berliner wollen sie schon ganz und gar nicht mehr zahlen. Das funktioniert nicht unter den Bedingungen einer Wirtschaft, die in größeren Zusammenhängen funktioniert. Also sozusagen die Entstehung von der Nation ist auch die Entstehung eines Verbandes, der im Laufe des 18., 19. Jahrhunderts mit der Verdichtung der Wirtschaftsbeziehungen Handlungsfähigkeit in größerem Maße hergestellt hat, als das vorher die Stadtwirtschaft ermöglichen konnte, also Nationalökonomie.
Und in dem Sinne
kann man auch sagen, Europa ist da von großer Wichtigkeit als eine, als ein Akteur, der diesem kleinen Wurmvorsatz an der asiatischen Landmasse Gewicht verleihen kann.
Und handlungsfähig sein will. Ganz herzlichen Dank, Professor Herfried Münkler. 42% der wahlberechtigten Katalanen sind gestern ins Wahllokal gegangen, um an dem Referendum teilzunehmen, das für die spanische Regierung ja einfach nur illegal war. Von diesen 42% haben sich 90% für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausgesprochen. Der Katalane Javier Cercas gehört nicht zu diesen 90%. Wir hören in dieser Sendung Auszüge aus einem Debatten. Beitrag von ihm.
Ich bin ein europafreundlicher Demokrat, ein Linker und deshalb natürlich kein Nationalist. Ich glaube fest daran, dass ein geeintes Europa nicht nur das große politische Projekt des 21. Jahrhunderts ist, sondern auch die einzige vernünftige Utopie, die wir Europäer zustande gebracht haben. Aus diesem Grund bin ich, obwohl ich Katalane bin, kein Befürworter der Unabhängigkeit Kataloniens. Ganz im Gegenteil. Mein Traum wäre, dass sich die heutigen Staaten in einem europäischen Bundesstaat, einem föderalen Europa, auflösen.
Das ist noch ein Traum. HR2 Kultur der Tag zwischen Triumph, Sehnsucht und Abkehr, das Verhältnis zum Nationalen. Da müssen wir natürlich über Hymnen sprechen, denn die Nationalhymnen sind ganz wichtig für die emotionale Bindung, für den Gleichklang einer Nation. Eine Nation gibt sich eine Hymne als Ausdruck der Zusammengehörigkeit, als Ausdruck ihrer Sehnsucht nach Bestand, als Zeichen ihres Anspruchs an sich selbst, als Manifest ihrer Ideale. Mario Scala mit einigen Beispielen.
Eure Herrschaft wäre 1000 Generationen, 8000 Generationen, bis ein Steinchen zum Felsen wird, auf dem Moos sprießt. So heißt es doch recht lapidar in der japanischen Hymne. Sie geht auf ein Kurzgedicht zurück, das ein unbekannter Autor Ende des ersten Jahrtausends dichtete. Tradition und Poesie verbinden sich hier und münden in den Gedanken einer ewig langen Dauer der Nation. Das Bild des Steinchens, das zum Felsen wird, auf dem Moos sprießt, ist das vielleicht schönste Bild einer fruchtbaren Dauer, wie sie in zahlreichen Nationalhymnen beschworen wird. Ewig und immerwährend sind die Worte, die häufig wiederkehren. Wobei die möglichst ewige Dauer des Vaterlandes dem kleinen Einzelnen mit seiner begrenzten Lebenszeit schwere Opfer abverlangt. Lasst uns die Reihen schließen, wir sind bereit bis zum Tod, Italien hat gerufen. Oder dem Vaterland getreu bleib ich bis in den Tod, wie es im niederländischen Wilhelmslied heißt. Der Einzelne und sein Tod, sowie die Nation und ihre Ewigkeit. Dieses Gegensatzpaar liegt vielen Hymnen zugrunde. In der chinesischen Hymne, dem Marsch der Freiwilligen, findet sich dafür ein besonders grausiges Bild. Denn dort wird gefordert, lasst uns aus unserem Fleisch und Blut die neue Mauer bauen. Das Dahinscheiden des Einzelnen wird oft direkt ausgesprochen und dann pathetisch überhöht. Gerade in den europäischen Hymnen, die im national bewegten 18. und 19. Jahrhundert entstanden. Eine Ausnahme ist hier die irische Hymne. Dort heißt es, wir sind Soldaten, deren Leben Irland geweiht ist. Diese Hymne ist ein einfaches Soldatenlied, das das Leben und die Freiheit besingt. Der Freiheit verschworen soll unser altes Vaterland nie wieder Despoten oder Sklaven beherbergen. Marschiert wird gerne und das ausdauernd und viel. Nicht nur in der Marseillaise und ihrem berühmten Marchand, Marchand. Soldatisch ist der Grundton. Am Horizont wartet als Belohnung die Freiheit. Die Freiheit und ihre Bedrohung durch äußere Feinde ist das zweite häufig wiederkehrende Grundmotiv. In lateinamerikanischen oder afrikanischen Hymnen ist es derart präsent, dass oft Tod und Sterben des Einzelnen zurücktreten oder sogar ganz verschwinden. Freiheit, 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 hört den Lärm gesprengter Ketten, jubelt die argentinische. Friede und Freiheit mögen unseren Grenzen herrschen. Die Frucht unserer Arbeit möge uns täglich mit Dankbarkeit erfüllen, frohlockt fast bukolisch die kenianische. Eine weitere Hymne kennt jeder Fußballfan und assoziiert sie sofort mit 11 jungen Männern in blauen Hosen und gelben Jerseys, die mit der Hand auf dem Herzen lauthals mitsingen. In deinem Namen, Freiheit, trotzt unsere Brust sogar dem eigenen Tod. Sei gegrüßt, geliebte Heimat, hochverehrte, sei gegrüßt, Brasilien. Doch trotz aller Nuancen und Differenzen, eines haben sie alle gemeinsam, den inflationären Gebrauch des Ausrufezeichens. Die Botschaft ist klar, die Zugehörigkeit zu einer Nation soll nichts Geringes sein. Nationalhymnen sind fordernd und appellativ. Gleichgültig, ob sie kurz und bündig sind oder komplexere narrative Strukturen haben, wie die US-amerikanische vom Star-Spangled Banner. Eine Hymne will immer etwas.
Eine Hymne will etwas von dem, der sie aus vollem Herzen mitsingen soll. Sie verlangt Überzeugung. Professor Christian Jansen hat ein Buch herausgegeben, in dem es um Musik als Mittel politischer Identitätsstiftung im 20. Jahrhundert geht. Die Macht der Töne. Schönen guten Abend, Herr Professor Jansen.
Guten Abend.
Wie kommt es zu dieser Macht der Töne?
Ja, das hängt natürlich mit dem emotionalen Charakter von Musik zusammen und natürlich insbesondere beim gemeinsamen Singen, wo man dann auch noch sozusagen mit einer Gruppe sich sozusagen verbunden fühlt. Und das ist natürlich ein ganz altes Mittel, Identität zu schaffen bzw. Zusammenhalt zu schaffen. Das kennen wir aus den Klöstern, das kennen wir aus allen Religionen, das kennen wir natürlich auch immer schon aus dem Militär, soweit wir darüber Zeugnisse haben. Und das ist eben, glaube ich, die Macht der Töne. Sie zeigt sich natürlich auch in kulturellen Zusammenhängen. Also wenn man an die Oper denkt, die ja auch im 19. Jahrhundert ungeheuer populär war und eben in der Lage war, Gemeinsamkeit herzustellen und auch eine kulturelle Sendung vielleicht im Sinne jetzt der Nation oder einer Nation zu verbreiten.
Welche Rolle spielt da eigentlich der Text oder kann die Musik da ganz allein schon diese Wirkung entfalten?
Ich denke, dass die Musik natürlich absolut wichtig ist, der Text das verstärkt. Die Frage ist immer, Nationalhymnen, wir haben ja eben ganz interessante verschiedene Beispiele gehört. Die meisten europäischen Nationalhymnen sind ja doch recht martialisch im Marschrhythmus und sehr pathetisch, oft auch verbunden dann eben mit sehr militärischen, um nicht zu sagen militaristischen Texten und Fantasien. Aber natürlich fand ich jetzt sehr interessant in dem Beitrag vorhin zu hören, dass es doch auch einige Hymnen gibt, die diesem Klischee nicht entsprechen und vielleicht dann auch eine andere Botschaft vermitteln, beziehungsweise vielleicht manchmal auch Differenzen entstehen zwischen Text und Musik und vielleicht dann eben das Ganze nicht ganz so eindeutig mobilisierend ist oder sagen wir mal mobilisierend in einem differenzierteren Sinne, vielleicht auch manchmal an die Ambivalenz von Nationen denkt und eben nicht immer nur das eigene überhöht und das andere schlecht macht oder niedrig stellt.
Da ging es dann mehr um die Freiheit als um die kriegerische Auseinandersetzung. Was spricht die Nationalhymne denn in uns an? Welcher Muster bedient sie sich klassischerweise?
Ja, das ist ja, also ich hätte ursprünglich gesagt, sie will immer mobilisieren, aber ich fand jetzt schon sehr interessant, sozusagen in dem Beitrag zu hören, dass es nicht immer so eindeutig ist. Und ich erinnere mich auch so manchmal, wenn man bei Olympiaden oder so ganz verschiedenen Nationalhymnen hört, dass es doch auch welche gibt, die eher swingend sind oder eher sozusagen sehr ruhig und sehr langsam sind. Die meisten europäischen Hymnen verbinde ich eben mit Märschen und mit dem Mobilisierenden, wie ich eben schon sagte, eben bei der Marseillaise oder bei der italienischen Hymne, die wir vorhin gehört haben, oder auch bei der deutschen Nationalhymne vielleicht etwas weniger, aber bei den älteren Hymnen, die wir aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg kennen, ist es eben immer wieder dieses Vorwärtstreiben, dieses Mobilisierende. Aber ich fand es sehr interessant, und das ist vielleicht ein Aspekt, den man vielleicht auch für die Zukunft einer postnationalen Konstellation überlegen sollte, dass es vielleicht eben auch um Werte wie Freiheit geht oder um die Schönheit des eigenen Landes oder um Identifikation mit anderen Werten als immer nur sozusagen der Größe und der Vergrößerung des Gebietes und diesen Dingen, die man klassischerweise mit dem Nationalismus verbindet.
Wir haben ja da eben auch von Mauern aus Fleisch und Blut gehört, dem Vaterland getreu bis in den Tod und so weiter. Die deutsche Hymne ist da ja im Vergleich direkt moderat.
Würde ich auch sagen. Also da muss man, glaube ich, sich nicht schämen, wenn man sie hört oder wenn man sie singt. Auch von der ganzen, auch von der musikalischen Tradition her ist sie ja sehr interessant, weil das ist diese sogenannte Kaiserhymne, die da als Musik verwendet wird von Josef Haydn für Franz II., für den letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geschrieben, ist ja gar nicht so in dieser heroischen Tradition, denn dieses Reich ist ja untergegangen und es ist auch eher eine beschauliche, ruhige Musik und von daher denke ich, im Vergleich zu vielen anderen Hymnen ist das eine, die man ähnlich wie mit den deutschen Nationalfarben, die ja auch sozusagen an den demokratischen Aufbruch des 19. Jahrhunderts, wenn auch im Geist des Nationalismus natürlich, erinnern, kann man da auch als nicht so nationalistisch gestimmter Mensch ganz gut zuhören und jemals muss einem nicht innerlich eine Gänsehaut kommen, wie vielleicht bei der Marseillaise, wenn man den Text versteht und bei vielleicht auch der italienischen Hymne.
Also ein bisschen Gänsehaut gehört ja eigentlich dazu bei einer Nationalhymne. Könnten Sie sich vorstellen, dass in Zukunft vielleicht auch mal etwas poppigere Klänge zur Nationalhymne werden könnten?
Ja, ich fand vorhin das brasilianische Beispiel ganz interessant, weil das ja doch irgendwie ein eher, ich weiß nicht, ob es jetzt ein wirklicher Samba-Rhythmus war, glaube ich nicht, aber es war so ein gebrochener Rhythmus. Und ich habe vorhin mal drüber nachgedacht, wie wenn jetzt, probier's mal mit Gemütlichkeit, wenn das jetzt zum Beispiel so ein swingender Rhythmus, wenn das jetzt eine Nationalhymne wäre, das würde natürlich eine ganz andere Botschaft vermitteln. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auf Dauer vielleicht so wäre. Und vielleicht kann man ja auch mit solchen Melodien wie der Haydnschen arbeiten. Wobei es gibt da ja durchaus Beispiele, also von Musikern, die das schon versucht haben. Und so richtig populär sind sie dann doch nicht geworden, weil der Mensch in diesen Dingen doch eher traditionalistisch ist, und wenn man einmal einen bestimmten Pathos, eine bestimmte Gestik dieser Musik, dieser Melodie im Kopf hat, dann ist man wahrscheinlich nicht so ganz offen, aber vielleicht auf lange Sicht könnte man das mal überlegen, ob man da vielleicht mal einen Kompositionsauftrag vergibt oder ob man mit dem Material des jetzigen Haydnschen Liedes ein bisschen spielt und es ein bisschen anders spielt, schneller zum Beispiel. Oder
also Ihren Vorschlag mit Probier's mal mit Gemütlichkeit, den finde ich durchaus bedenkenswert. Professor Christian Janssen, Historiker an der Uni in Trier, ganz herzlichen Dank. In Katalonien singt man nicht die spanische Hymne, aber die Unabhängigkeitsbestrebungen, die sehen auch manche Katalanen als Angriff auf die Demokratie. Der katalanische Autor Javier Cercas zum Beispiel erhält das Referendum gestern für einen Fehler.
Die katalanische Regierung nimmt selbstmörderisch Kurs auf ein unmögliches Ziel. Das hat die katalanische Gesellschaft gespalten und Spanien in die schwerste politische Krise seit Ende der Diktatur gestürzt. Ein Referendum über die Unabhängigkeit sei der höchste Ausdruck von Demokratie, propagieren die Befürworter. Doch das Referendum ist zutiefst undemokratisch. In beschämenden Sitzungen des katalanischen Parlaments, in denen fast die Hälfte der Abgeordneten fehlte und in denen kaum Debatten zugelassen waren, wurden auf völlig unrechtmäßige Weise zwei Gesetze verabschiedet, die nach Aussagen der eigenen Rechtsexperten die Landesverfassung aufheben. Sie verletzen auch die spanische Verfassung und ebenso das Völkerrecht. Denn ein Recht auf Selbstbestimmung oder Sezession wird nur Völkern zugestanden, die in Kolonien unterjocht oder schweren Menschenrechtsverbrechen ausgesetzt sind.
Das Nationalgefühl kommt besonders zum Tragen, wenn es um den Sport geht. Im Sport kommt die Nationalhymne ständig zum Einsatz. Und in der Nationalmannschaft zu spielen, das ist eine besondere Ehre und das Ziel vieler Sportler. Da spielt Geld dann auch eine eher untergeordnete Rolle. Das eigene Land zu vertreten bei internationalen Wettbewerben, das ruft ganz besondere Gefühle hervor. Und das liegt dann auch an der Nationalhymne. Martina Knief über Nationalgefühl im Sport.
Die deutsche Nationalhymne ertönt, die schwarz-rot-goldene Flagge flattert im Wind und ganz oben auf dem Siegertreppchen steht ein Sportler, der sich in diesem Moment seiner Tränen nicht schämt, die Nationalhymne laut mitsingt. Oft genug sieht man diese Bilder bei Olympischen Spielen. Es gibt aber auch andere. Anstatt der deutschen wird die belgische Flagge gehisst oder gar die erste Strophe der deutschen Hymne dargeboten. Zuletzt geschehen beim Fed Cup-Duell USA gegen Deutschland im Februar dieses Jahres auf Hawaii, als ein amerikanischer Lehrer für den Eklat sorgte. Mit Tränen des Entsetzens verfolgten die deutschen Tennisdamen diese Szenerie. Die Darmstädterin Andrea Petkovic reagierte stinksauer. »Ich habe mich noch nie in meinem Leben so respektlos behandelt gefühlt«, schimpfte sie. Auch beim Fußball hat es diesen Eklat schon gegeben, als Untertitel im Schweizer Fernsehen während der EM 2008. Beim liebsten Sport der Deutschen gibt es bis heute die Diskussion, müssen die Fußballer mitsingen oder nicht? Es gibt keine Mitsingpflicht für die Nationalspieler. Das Verhältnis zu Flagge und Nationalhymne war bis ins Jahr 2006 in Deutschland ohnehin ein gespaltenes. Und dann kam das Sommermärchen, das damals noch ein Sommermärchen war, ohne Korruption und Manipulationsvorwürfe. Auf einmal waren alle Deutschland. 4 Wochen lang herrschte eine ausgelassene Stimmung im Land und rund um die Nationalmannschaft. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte damals voller Stolz:
Manche konnten sich gar nicht vorstellen, dass wir uns länger als eine Stunde freuen können in Deutschland. Und jetzt wissen alle, das können wir.
Autokorso mit Deutschlandfahnen, wohin das Auge reichte, Stolz in den Stadien beim Abspielen der Hymne, friedliche Stimmung und sportlicher Erfolg. Es war auf einmal in ins Stadion zu gehen. Man wurde gesehen. Und auch die Politiker nutzten diese Stimmung aus, wie Edmund Stoiber und Peter Struck.
Die Weltmeisterschaft ist für uns ein Glücksfall. Sie hat vor allen Dingen dem Land den Schleier von Miesmacherei weggerissen.
Fußball bindet, er bindet die Menschen an die Heimat, er macht die Menschen ungeheuer emotional.
Bis heute lässt man sich gerne bei einem Fußball-Länderspiel sehen, es ist schick geworden. Und Deutschland wurde auf einmal im Ausland ganz anders wahrgenommen. Das Singen der deutschen Hymne, kein Problem. Das Flattern der Fahnen an den Autos, super schön, so der damalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann.
Das ist wunderschön, das zu sehen, wenn Autos mit Fahnen durch die Straßen fahren und das ist etwas, was uns alle vereint.
Überall schwarz-rot-goldene Gesichter und Liedgut aus voller Überzeugung.
Deutschland, Deutschland, Deutschland,
Deutschland, ole, 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 ole.
Es war eine Euphorie bei der Weltmeisterschaft, wie man sie noch nie zuvor erlebt hatte. Das gelebte WM-Motto: die Welt zu Gast bei Freunden. Rund 2 Millionen Gäste waren dabei, stellvertretend dieser brasilianische Fußballfan.
Die deutschen Leute sind ganz offenlich, ganz freundlich. Ich hatte eine andere Meinung in Brasilien, aber jetzt habe ich das geändert.
Es ist so schön und längst salonfähig, mit den Sportlern mitzufiebern, weil es so einfach ist und so schön emotional. Es braucht dafür nur Idole, wie einst Boris Becker und Steffi Graf, wie Sven Hannawald und Martin Schmidt oder wie in Rio 2016 die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst oder ganz einfach nur die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Wir sind heute in der Sandwich-Position zwischen dem Unabhängigkeitsreferendum der Katalanen und dem Tag der deutschen Einheit morgen und haben unsere Sendung deshalb genannt Zwischen Triumph, Sehnsucht und Abkehr, das Verhältnis zum Nationalen. Wir Deutsche haben ja ein ganz besonderes Verhältnis zum Nationalen, nicht nur wegen des Nationalsozialismus, dessen Aufarbeitung uns erstmal ausgestattet hat mit einer gehörigen Portion Skepsis gegenüber überhöhtem Nationalstolz. Auch die Wiedervereinigung Deutschlands hat zu diesem besonderen Verhältnis beigetragen. Professor Silke Meyer lehrt europäische Ethnologie an der Uni in Innsbruck. Schönen guten Abend, Frau Meyer.
Guten Abend.
Deutschland hat da ja eine sehr spannende jüngere Geschichte mit der Wiedervereinigung. Wie hat sich das Verhältnis der Deutschen zur Nation denn verändert nach 1989, nach dem Mauerfall?
Ja, nach 1989, nach dem Mauerfall, ist sicherlich eine Menge passiert in Deutschland. Aber man muss, glaube ich, auch wirklich darauf hinweisen, dass dieser Prozess, der mit 1989 begonnen hat, kein rein eindimensionaler war, sondern dass wir sehr vielfältige Formen von Renationalisierung und auch Denationalisierung auf unterschiedlichen Ebenen erlebt haben. Wir haben eine politische Ebene, aber auch eine alltägliche Ebene, auf der ein sehr, sehr vielfältiger Umgang mit dem Deutschsein erfolgt. Mhm. Wenn wir uns überlegen, wir haben auf der einen Seite eben das wiedervereinte Deutschland, das mit einer neuen Leitkultur auftritt, das, ich kann mich erinnern, es gab im Jahr, glaube ich, 2005 auch eine Kampagne, eine Werbekampagne, Du bist Deutschland, mhm, ja. Hätte man sich 20 Jahre vorher ja auch überhaupt nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite aber auch ein wachsendes, ein klares Bekenntnis zu Europa, zum Euro, auch wenn sich in diese Erfolgsgeschichte natürlich auch wieder so leise Wehmutstropfen einmischten über den Verlust der D-Mark. Also ich glaube, wir sehen auf allen Ebenen einen sehr vielfältigen, sehr unterschiedlichen Umgang damit. Es ist keineswegs eindimensional.
Und war es eher positiv?
Ich denke, dass es sich im Rückblick sicherlich als positive Geschichte darstellt, aber die auch mit einigen Verunsicherungen einhergeht.
Ja, ja, wenn Sie nämlich sagen, es ist so beängstigend ja eher, ne? Also der Verlust dann auch der gemeinsamen Währung und man musste da einiges verschmerzen auch.
Ich glaube, was kompensiert hat dafür, war der internationale Erfolg. Also Deutschland sozusagen wieder auf einer internationalen Bühne zu haben, auch als Player auf einer solchen Bühne zu sehen, das hatte fast schon so Erinnerungen an wir sind wieder wer und vielleicht war auch so ein bisschen die Erinnerung an ein großes Fußballereignis. Wir haben ja 2006, wir hatten aber vorher auch schon ein großes national besetztes Fußballereignis, das Wunder von Bern. Auch da muss man sich anschauen, wie werden diese Geschichten, wie kommen die wieder auf, wie werden die wiedererzählt und die sind natürlich wirklich sehr positiv als Erfolgsgeschichte erzählt worden.
Dieser Fußballsommer 2006, auf den müssen wir besonders gucken, das war ja eine Art Zäsur. Plötzlich wurden in Deutschland wieder Fahnen geschwungen, kaum ein Auto ohne schwarz-rot-gold verpackte Außenspiegel. Was ist da passiert mit der nationalen Identität?
Das war ein ganz, ganz interessantes Phänomen. Also nicht nur, dass die deutschen Fahnen auf den Autos wieder auftauchten, sondern auch auf welchen Autos tauchten sie wieder auf. Also dieses Sommermärchen hat ja alle ergriffen, eben auch diejenigen, die vorher der Nation wahrscheinlich eher skeptisch gegenüberstanden. Also auch der Studienrat hatte dann auf einmal Deutsch geflaggt und der gehört nicht zu dieser Zielgruppe, die sonst angesprochen war. Ich denke, es ist einmal die Gastgeberrolle, die Deutschland dort innehatte. Ich glaube, die Welt zu Gast bei Freunden, wenn ich mich recht erinnere,
ja,
war
genau.
Der Slogan.
Das war der Slogan.
Aber man kann das natürlich auch als Zäsur sehen. Man kann aber auch sagen, das ist die logische Folge aus der Entwicklung, die wir in den 1990er Jahren ja sehr, sehr intensiv erlebt haben. Wir hatten Jubiläumsfeiern, wir hatten national markierte Produkte, wir hatten, wie gesagt, diese Kampagne Du bist Deutschland. Also im Folge der Wiedervereinigung hat sich auch ein medialer Umgang mit dem Deutschsein so geändert, dass dieses Sommermärchen eigentlich fast sozusagen die natürliche Reaktion darauf war.
Nation ist ja nichts Natürliches, nichts Zwangsläufiges. Was ist Nation eigentlich?
Ich glaube, es wäre ganz falsch zu denken, dass Nation gegeben ist, natürlich ist, dass sie immer schon da war. Und es hilft uns wie immer, wenn wir das Ganze historisch betrachten, wenn wir uns eigentlich mal fragen, seit wann gibt es eigentlich Nation und vor allem, was sind die Voraussetzungen dafür, dass Nationen entstehen? Da gibt es ein sehr schönes Buch dazu von Benedikt Anderson, Die vorgestellte Gemeinschaft heißt das Buch, der Dinge nennt, die sagen, die Voraussetzungen für den Nationalismus in der Moderne darstellen. Das ist zum Ersten der Verfall der Religionsgemeinschaften. Aha. Diese große sinnstiftende Gemeinschaft wurde hinterfragt, wir haben es mit einem Prozess der Säkularisierung zu tun. Ihnen gelingt es nicht mehr, diese identitätsstiftende Funktion einzunehmen. Und zugleich sehen wir den Untergang der religiös legitimierten monarchischen Dynastien. Auch die haben nicht mehr die Prägekraft, um große Menschenmengen Zugehörigkeit zu geben. Und dann zum Schluss vielleicht ganz handfest, der kapitalistische Buchdruck, die Veröffentlichung von Bibeln und von anderen Schriften in den sogenannten Vulgärsprachen, also nicht mehr auf Latein, sondern auf den Landessprachen. Auch das hat natürlich die Zugehörigkeit zu einer Nation, zu einem Staat geprägt.
Also wenn jetzt Nation nicht mehr religiös motiviert war, auch die Monarchien nicht mehr so viel Einfluss hatten, was ist dann an die Stelle getreten?
Genau, es gibt ein Vakuum und dieses Vakuum können wir tatsächlich an unterschiedlichen Orten der Welt und auch zu unterschiedlichen Zeiten feststellen. Und was füllt dieses Vakuum? Eine Vorstellung von Nation. Aha. Da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche, ne, sagen Eigenschaften, mit denen die Nation dieses Vakuum füllen kann. Man kann sich vorstellen, ne, was ist eine Nation? Ist eine Nation ein Territorium? Ist es eine Sprachgemeinschaft? Ist es ein Rechtssystem? Ist es ein Wirtschaftssystem? Und all diese Dinge passen, aber sie decken nicht alles ab. Es gibt ein schönes Zitat von Hagen Schulze, das heißt, ein Zollverein ist noch kein Vaterland. Man kann sich schon vorstellen, ja, ein Wirtschaftssystem kann eine Nation zusammenhalten, es reicht aber nicht aus. Auch ein Rechts- oder ein Verwaltungssystem kann eine Nation prägen, es reicht aber nicht aus. Sprache gehört sicherlich dazu, aber wir haben viele Staaten, in denen verschiedene Sprachen gesprochen werden und die natürlich als Nation gelten. Ne? Der Rückgriff ist dann der auf die gemeinsame Geschichte und auf die gemeinsame Kultur.
Die Kultur als prägendes Element, was alles zusammenbringt, was Sie da jetzt genannt haben. Jetzt haben wir diese Unabhängigkeitsbestrebungen, zum Beispiel in Katalonien gerade aktuell, aber das gibt's ja an vielen Orten dieser Welt. Ist das nicht gerade in einer Welt der Globalisierung besonders aus der Zeit gefallen?
Ich kann mir vorstellen, dass die Erfahrung der Globalisierung eben auch eine Gegenreaktion auslöst. Dass die Welt immer größer wird und immer unüberschaubarer wird, heißt vielleicht auch, ganz individualpsychologisch gesprochen, dass ich mich auf kleinere Bezugsräume konzentrieren möchte. Wir haben sicherlich die Unabhängigkeitsbestrebungen, wir haben aber auch die Aufwertung der Region, der überschaubaren, kleineren Einheiten, die ja auch in den letzten Jahren durchaus real feststellbar war. Da kann man sich in der Marketingsprache umsehen, da kann man sich aber auch auf politischer Ebene umsehen und findet viele Anzeichen dafür, dass kleinere Bezugsräume doch vielleicht Zugehörigkeit vermitteln können, wie es die Nation heute in dieser globalisierten Welt nicht mehr kann.
Der Rückzug in kleinere Bezugsräume, damit die unübersichtliche Welt in überschaubaren Parzellen erträglich bleibt. Größe ist dann vielleicht auch kein erstrebenswertes Ziel mehr, auch eine Veränderung für das Nationalgefühl. Vielen Dank, Professor Silke Meyer, Ethnologin an der Uni in Innsbruck. Abspaltungen in kleinere Bezugsräume. In Katalonien wünschen sich das einige. Der Katalane Javier Cercas zieht in einem Essay darüber folgenden Schluss.
Das Schlimmste ist, dass wir Katalanen einen ähnlichen Irrtum 1934 schon einmal begangen haben, als unsere Regierung auf Teufel komm raus den katalanischen Staat innerhalb der Republik Spanien ausrief. Sie brach mit der Regierung in Madrid und stieß damit eine Kettenreaktion von Gewalt an, die am Ende ein Vorwand für den Putsch wurde, der 1936 den Bürgerkrieg auslöste und zur Diktatur Francos führte. Diesmal wird es zum Glück nicht so weit kommen, weil Spanien in die EU eingebunden ist. Diesmal werden wir eine friedliche und vernünftige Lösung finden. Ja, wir sind dazu verpflichtet. George Bernard Shaw schrieb einst, das Einzige, was wir aus der Erfahrung lernten, sei, dass wir nichts lernten. Wir sind aufgerufen, ihn zu widerlegen.
Wir haben von Deutschland gehört als einem Beispiel von neuem Nationalbewusstsein nach der Wiedervereinigung, nach dem Einswerden. Ein ganz anderes Beispiel ist Tschechien, nach dem Zerbrechen der Tschechoslowakei. Wie stark dort das Nationalgefühl ist und das Bedürfnis, diesen Staat zu schützen, das berichtet Marianne Allweis, unsere Korrespondentin in Prag.
Karel Kubik kann sich noch genau daran erinnern, wie er im November 1989 auf dem Prager Wenzelsplatz stand und die Nationalhymne sang. Der größte Moment für ihn als Tschechen.
Ich bin ein großer Patriot, selbstverständlich. Ich bin stolz auf unser kleines, aber schönes Land, auf seine Natur, Kultur und auch auf die Leute, die uns einen guten Ruf im Ausland erarbeiten. An erster Stelle steht für Kubik wie für viele Tschechen Václav Havel. Der Dissident und Dichter führte das Land durch die Samtene Revolution und dann als erster Präsident der neuen Tschechoslowakei. Die slowakische Hymne wurde direkt nach der tschechischen gespielt. Aber schon 1993 zerfiel das komplizierte Konstrukt. Für den Politologen Jiří Pehe war das die Schuld der Politiker der beiden Landesteile, die sich auf keine gemeinsame Regierung einigen konnten, obwohl eine Mehrheit der Tschechen und Slowaken gegen eine Teilung war. Die Trennung der Tschechen und Slowaken verlief ohne Gewalt. Das große Problem aber war, dass die Trennung technokratisch ohne Referendum durchgesetzt wurde. Die Tschechen warfen den Slowaken vor, schon lange für ihre Eigenstaatlichkeit gearbeitet zu haben. Die Slowaken unterstellten den Tschechen, die kleinere, wirtschaftlich schwächere Slowakei auf ihrem Weg nach Europa loswerden zu wollen. Trotz allem wurde der Schritt ein Erfolg, politisch und wirtschaftlich. Tschechen und Slowaken verstehen sich besser als je zuvor. Heute eint sie auch ihre Kritik an Brüssel, vorgetragen zum Beispiel vom zweiten tschechischen Präsidenten Václav Klaus. Wir lehnen die zerstörerische Politik der EU ab. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als den Austritt unseres Landes vorzubereiten. Das ist der einzige Weg, wie wir unseren Staat und unsere nationale Identität retten können. Mit dieser Haltung steht der neoliberale Wirtschaftsreformer Klaus nicht alleine da. Die Tschechen gelten als die größten EU-Kritiker der Region. Das zweite Feindbild ist oft die Bundesregierung, vor allem seit der Flüchtlingskrise. Fast jeder fünfte Tscheche hat inzwischen Angst vor Einwanderung aus nicht-europäischen Ländern. Ein deutlich höherer Wert als in den anderen ostmitteleuropäischen Staaten. Dabei liegt die Wirtschaftskraft der Tschechen deutlich über denen der Slowaken, Polen oder Ungarn. Und Einwanderer gibt es kaum, erläutert der Historiker Peter Platzak. Wir sind praktisch eine ethnisch homogene Gemeinschaft. Wir haben die Deutschen abgeschoben, wir haben uns von den Slowaken gelöst. Es gibt keine Minderheiten bei uns. Wir sind eine säkulare Gesellschaft, daher gibt es keine religiösen Spannungen. Unsere Gesellschaft ist ökonomisch stabil, es gibt also keine objektiven Bedingungen für Nationalismus bei uns. Die Flüchtlingskrise offenbart die subjektiven Ängste einer zwar einheitlichen, aber schrumpfenden, alternden Gesellschaft, deren junge Eliten trotz der wirtschaftlichen Aufholjagd in den noch reicheren Westen wandern. Und sie zeigt auch die Orientierungslosigkeit einer postkommunistischen, extrem atheistischen Gesellschaft, findet der Vorsitzende der größten evangelischen Kirche in Tschechien, Daniel Genati.
Die Leute bei uns wissen nicht, was sie antworten sagen, wenn jemand fragt, was ist dein Glaube oder wo stehst du oder was ist für dich wichtig? Dann sagen sie, ich weiß nicht.
Auf Sport, besonders Eishockey, können sich viele Tschechen dann doch einigen. Es geht zwar nicht mehr darum, das kommunistische Russland, das 1968 Panzer nach Prag geschickt hat, wenigstens auf dem Eis zu besiegen, aber im Stadion oder vor dem Fernseher singt auch Karel Kubik noch die tschechische Hymne mit, zusammen mit der jüngeren Generation. Ich fühle Nationalstolz vor allem in Verbindung mit den Erfolgen unserer Sportler. Wenn sie gewinnen, treffe ich mich mit meinen Freunden in einer Kneipe und wir singen nicht nur die Staatshymne, sondern vor allem auch die Sporthymne. Wer nicht springt, ist kein Tscheche.
Da haben wir sie, die neue Form der Nationalhymne mit deutlich weniger Pathos, aber deutlich mehr Spaß und völlig frei von kriegerischen Elementen. Begeben wir uns also weiter auf die Suche nach dem zeitgemäßen Nationalgefühl. HR2 Kultur, der Tag. Professor Achim Horelmann ist Politikwissenschaftler und derzeit an der Carleton University in Ottawa tätig. Schönen guten Tag, Herr Horelmann.
Hallo, schönen guten Abend.
Zwischen Triumph, Sehnsucht und Abkehr, das Verhältnis zum Nationalen, so haben wir unsere Sendung heute genannt. Wir haben ja gerade sehr viele Widerstände gegen Europa. Wir haben diese Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien, Wahlerfolge für Nationalisten. Können Sie irgendwo eine Abkehr vom Nationalen erkennen?
Nein, die kann ich nicht erkennen. In der Politikwissenschaft gab es in den 1990er Jahren direkt nach dem Ende der Blockkonfrontation so ein bisschen so eine Globalisierungseuphorie, wo tatsächlich einige Theoretiker und Theoretikerinnen überlegt haben, ob es eine Abkehr vom Nationalstaat geben könnte. Aber ich denke, die Zeit hat das wirklich widerlegt. Wir sehen, dass die Nation natürlich nichts Natürliches ist. Es ist eine Erfindung, aber eine Erfindung von unheimlich großer Wirkungsmacht, die nicht so leicht aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen ist.
Jetzt leben wir in Zeiten von Flucht, Migration und Globalisierung. Welche Probleme gibt es da mit dieser Sehnsucht nach dem Nationalen?
Das Problem ist, dass viele der politischen Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, nicht auf den Nationalstaat begrenzt sind. Viele der wirtschaftlichen Prozesse sind global oder zumindest regional, Migrationsprozesse und so weiter. Aber politische Entscheidungseinheiten sind nach wie vor in erster Linie Nationalstaaten und selbst in der Europäischen Union, wo wir ja den Versuch haben, gemeinsame europäische Entscheidungen zu treffen, sind die Mitgliedstaaten natürlich noch unheimlich einflussreich und sind diejenigen Akteure, die die größere Loyalität der Bürgerinnen und Bürger haben. Das heißt, das Problem ist wirklich, das zusammenzukriegen. Probleme und Regelungsbedürfnisse, die oft global sind, aber politische Prozesse, besonders wenn man sie demokratisch ausgestalten will, wo man um die Nation nicht rumkommt und weiterhin darauf angewiesen ist, mit Bürgerinnen und Bürgern zu arbeiten, die sich in erster Linie als Bürgerinnen des Nationalstaats verstehen.
Europa ist ja so ein Versuch, ein etwas größeres Konstrukt über diese Nationalstaaten zu setzen. Welche Alternativen zum Nationalstaat gäbe es denn noch?
Ich glaube, es macht nicht viel Sinn, über Alternativen zum Nationalstaat wirklich zu sprechen. Es macht Sinn, darüber zu sprechen, wie man Nationalstaaten einbinden kann in kleinere und größere politische Einheiten. Und die Europäische Union ist da ein Anfang, der durchaus auch Modellcharakter in anderen Regionen der Welt hat. Also würde ich auf keinen Fall abtun wollen, wo der Versuch gemacht worden ist, Entscheidungen so zu treffen, dass selbstverständlich die Mitgliedstaaten Einfluss haben, aber es auch bestimmte Prozesse gibt, die von europäischen Institutionen entschieden werden. Ich glaube, zu einer solchen Bewegung gibt es eigentlich keine Alternative. Es macht wenig Sinn, darüber zu überlegen, ob es eine grundsätzliche Alternative zum Nationalstaat gibt. Was man überlegen muss, ist, wie kann man Nationalstaaten so verknüpfen, dass sie auch in größeren Rahmen die anstehenden Probleme lösen können und wie kann man sicherstellen, dass die Stimme der Bürgerinnen und Bürger darin durch demokratische Prozesse noch Gehör findet.
Nun sind Sie gerade in Kanada. Würden Sie auch Amerika als großes Gebilde, was viele Staaten zusammengefasst hat in diesen United States, würden Sie das als Vorbild nehmen?
In gewissem Sinne können die nordamerikanischen Staaten, sowohl Kanada als auch die USA, ein Vorbild sein, weil man hier sieht, wie die Nation in einer modernen politischen Weise definiert werden kann, die nicht so stark auf gemeinsame Geschichte, Kultur, Sprache und so weiter abstellt, sondern auf die gemeinsame Mitgliedschaft in einem politischen Projekt. Und ich denke, dazu gibt es auch in Europa keine Alternative, in diese Richtung zu denken. Wir haben immer diversere multikulturelle Gesellschaften. Alte Bezugspunkte für die Nation sind zunehmend nicht mehr ausreichend. Wir müssen einen Weg finden, die Nation so zu definieren, dass eine viel diversere Bevölkerung die Möglichkeit hat, sich damit zu identifizieren. Und da kann man, glaube ich, von nordamerikanischen Gesellschaften etwas lernen.
Wir brauchen also neue Bezugspunkte für unser Nationalbewusstsein. Ganz herzlichen Dank, Professor Achim Horelmann, Politikwissenschaftler und derzeit an der Carleton University in Ottawa. Zwischen Triumph, Sehnsucht und Abkehr, das trifft das derzeitige Verhältnis der Menschen zum Nationalen in vielen Nationen. Aber wie wir gehört haben, eigentlich ist der Nationalstaat alternativlos. Wir brauchen nur diese Hinwendung zu größeren Zusammenhängen. Europa als Beispiel. HR2 Kultur der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen morgen einen schönen Tag der Deutschen Einheit.